erkennt Ungeheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Dieses Monster macht Kinder glücklich. Hendrik Gerstung ist Head of Corporate Communications bei Tonys, dem Hersteller von Audioboxen samt kultigen Figuren, der ein ganzes Genre selbst geschaffen hat. Host Dirk Benninghoff lädt zum Gespräch über Sound im Kinderzimmer, Sammlerkult und harte Konkurrenz. Herzlich willkommen, Hendrik Gerstung.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, meine lieben Monsterfreunde, ihr habt es gehört, wir haben einen spannenden Gast mal wieder und sprechen heute mal über die weite Welt des Kinderzimmers. Und da spielen die Tonys und die Tony-Boxer eine Rolle. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
Hendrik, vorab erstmal zu deinem Unternehmen, denn wer Tony-Boxen nicht kennt, vielleicht weil er keine Kinder hat oder sich nicht für Börsengänge in Deutschland interessiert, denen sei das Unternehmen und seine Produkte mal schnell im Wrap-up vorgestellt. Tonys produziert Boxen, zu denen es Figuren gibt, auf denen Audio-Stories gespeichert sind. Von Elsa bis Paw Patrol bis Räuber Hotzenplotz. Alle möglichen Stories, die ihr so kennt oder auch nicht kennt. Wenn ich die Figur auf die Box stelle, dann beginnt die Story zu spielen. In gewissen Schichten gibt es das mittlerweile in jedem Kinderzimmer, kann man sagen. Ich kann Figuren auch wieder selbst mit Content via USB-Stick bespielen. Die nennen sich dann, glaube ich, Kreativ-Tonys, genau. Und seit den ersten Tonys 2016 bis heute wurden etwa 5 Millionen Boxen und 58 Millionen Figuren.
5,3 Millionen Boxen sind wir schon und 67 Millionen Figuren.
67 Millionen Figuren, ja. Irre. Seit fast 2 Jahren ist Tonys an der Börse und seit einem Jahr, Hendrik, bist du dabei als Head of Corporate Communications, wie wir eben gehört haben. Also durchaus Erfolgsgeschichte, die ihr geschrieben habt bislang. Nun haben wir gerade den Schulstart hinter uns. Da kann ich mir vorstellen, das war ein weiterer Erfolg oder Höhepunkt in eurer Historie. Wie ist gelaufen und was macht Schulstart für euch spannend?
Ja, wir gucken natürlich immer, wo wir Marketing-Aufhänger haben. Schulstart ist einer. Haben verschiedene Rabattaktionen gemacht. Einmal die Tony-Box, aber eben für die Älteren. Dann auch nochmal geguckt, was sind mögliche Inhalte. Wir haben auch viele Tonys, die eher quasi dann Wissenscontent haben. Was ist was? Giolino beispielsweise als Themen, die dann, glaube ich, eher für die Schulkinder dann spannend sind. Und dass wir die natürlich auch stark beworben haben. Was noch wichtiger bei uns als Schulstart ist natürlich Weihnachten. Das ist halt ein Thema. Wir machen tatsächlich 50% vom Jahresumsatz machen wir im vierten Quartal. Also Ostern ist auch noch ein bisschen was. Schulstart ist immer schön. Natürlich versuchen wir das im Marketing zu nutzen, aber geht jetzt der volle Fokus natürlich aufs Weihnachtsgeschäft und Vorweihnachtsgeschäft.
Also sind da die Boxen, die als Weihnachts einfach was durchaus ein wertigeres und
absolut, ja.
Für, von einigen kann man glaube ich sagen, auch teuer empfundenes Geschenk ist, ja. Die man sich nicht einfach mal zwischendurch kauft, wie die Figuren, die sicherlich unterjährig häufiger verkauft.
Genau, die Figuren sind natürlich vom Preis und so. Wir sind nur so bei 17 Euro ungefähr in Deutschland. Das ist auch was, wenn die Oma mal zu Besuch kommt, mitbringen kann, was man irgendwie als Ostergeschenk oder zum Schulstart eben sein kann. Die Boxen sind natürlich schon stark an Weihnachten. Ist für uns natürlich das Spannende. Wir haben, wenn wir die Boxen im Kinderzimmer haben, in Deutschland tatsächlich jedes zweite Kinderzimmer im Zielgruppenalter eine Box. In anderen Märkten arbeiten wir dran. Aber wenn wir die Box einmal im Kinderzimmer haben, dann wird es natürlich für uns spannend, dass dann eben mehr Tonys nachgekauft werden. Im Schnitt sind es tatsächlich so in den ersten 4,5 Jahren der Nutzung 20 Figuren pro Box, die wir verkaufen. Und da sind die Margen auch deutlich höher. Deswegen ist da auch ein Fokus drauf.
Ein wunderschönes Zahlenfeuerwerk und du bist schon vorgeprescht jetzt, jahreszeitig. Kann man nochmal zurück, ich muss hier noch mal kurz einfangen, zurück zum Schulstart. Mir fiel auf, dass es im zeitlichen Umfeld des Schulstarts, der je nach Bundesland so September oder auch Ende August war, diverse Veröffentlichungen auf Medien gab, wie 8 besonders beliebte Tonys oder diese 3 erstklassigen Tonys helfen den Kids beim Schulstart, solche Überschriften. War sicherlich kein Zufall, kann mir auch vorstellen, dass ihr stärker mit Content- und Pressemitteilungen rausgegangen seid und mit Story-Anreizen für Medien rund um den Schulstart, oder?
Genau, richtig. Also das machen wir also im Marketing, einmal mit Marketing-Kampagnen, Newsletter, ja. Die wir rausstecken, auch schon an Bestandskunden natürlich. Und dann haben wir eben für jeden Markt, eben auch in Deutschland dann, ein Brand-PR, Product-PR-Team. Und die gucken natürlich schon, die sind im Austausch mit den Tageszeitungen, mit den Medien. Dann gibt es natürlich Familienmagazine. Und dass wir natürlich sehr stark gucken, was sind da Listicles funktioniert ja nach wie vor ganz gut, wie du jetzt als Beispiel genannt hast.
Das stimmt, ich wundere mich immer wieder. Listicles sehe ich auch bei uns, bei unseren Kunden, nicht vorzukriegen irgendwie.
Es klappt, ja. Es ist klickbar und irgendwie, man hat das Gefühl, man geht rein und hat eine gute, schnelle Übersicht und das funktioniert natürlich für uns auch.
Du willst aber einen Podcast über Listicles machen, Philipp, kannst du mal notieren. Thema für sich, seit 10 Jahren eigentlich.
Ja,
mittlerweile
super.
Läuft es immer noch.
Ich glaube, die Zahlen ändern sich, von 11 auf 7.
Und stimmt, früher hieß es immer, ungerade Zahlen nehmen, weil die für Google besser seien.
Ja.
Bei der Bild gelernt, wo wir auch mal so einen Listicle-Hype hatten. Aber das nur am Rande. Das funktioniert jedenfalls. Für mich die Frage, Presse, PR, für euch noch immer wichtig, trotz Social Media etc. Es gibt auch immer mehr Portale, auch die sich um Familienleben und Kinder auch kümmern.
Ja, natürlich. Wir haben also Social Media ist die eigene Plattform natürlich. Dann hat man, wenn man auf Blogs geht, also die Mama-Blogs, um es jetzt in Anführungszeichen mal als Kategorie zu nennen, das ist für uns natürlich auch interessant. Wir arbeiten auch mit Influencern auch fix zusammen, dass wir sagen, wir haben eine eigene quasi Influencer-Community, die jeden Monat einen neuen Content hat. Was Presseportale oder Pressemedienseiten angeht, natürlich sehr stark. Wir unterscheiden da schon zwischen dem klassischen Product-PR, Brand-PR, wo wir sagen, wir wollen die Box reinkriegen, wir wollen die neuen Figuren und neue Produkte reinkriegen, jetzt Nachtlicht letztens, dass wir da stark arbeiten mit eben Tageszeitungen, Elternmagazinen, die Familienseiten in Tagen, auch Radiosender, gibt viele Radiosendungen speziell für Kinder, dass wir da reingehen, das ist der Bereich. Und dann haben wir den ganzen Bereich, sag mal, Unternehmenskommunikation, der auch stärker bei mir liegt, wo wir dann eher das Unternehmen präsentieren, wo wir die Gründer, die ja beide noch im Unternehmen sind als CEOs, positionieren, wo wir mit denen unterwegs sind, die Wachstumsgeschichte, Gründungsgeschichte und dann aber auch so Sonderprojekte, wie jetzt, sprechen wir vielleicht nachher noch drüber, so ein KI-Projekt, wo wir so einen Geschichtengenerator mit ChatGPT gebaut haben. Das sind dann so Themen, die wir natürlich auch, was hat sehr, sehr gut funktioniert, ist natürlich ein Hype-Thema, in den Medien ganz gut spielen, die für uns wichtig sind.
Blogs, ich habe Portale erwähnt, Blogs, fließender Übergang, aber wie sieht's bei Podcasts aus? Gibt's da viel Angebote in eurem Bereich? Ist auch Thema für euch, dass ihr in Podcasts reingeht, die auch entsprechende Reichweite haben?
Ja.
Wie ist da die Lage?
Teils. Also im Marketing gucken wir schon, was sind so die, sag ich mal, Zielgruppen-Podcasts jetzt in der Eltern-Community, weil das sind ja die kaufen am Ende. Dass wir da auch gucken, haben wir da möglicherweise Werbemöglichkeiten. Ansonsten sind wir eher im Unternehmenskommunikationsbereich unterwegs. Also dass wir mit den beiden Gründern sehr stark unterwegs sind in verschiedenen Podcasts, wo die nochmal ihre
Geschichte erzählen. Okay, dann aber eher wirtschaftlich getriebene Podcasts.
Richtig,
weniger Eltern, weniger produktgetriebene Podcasts.
Genau, das ist eher der Fokus.
Nochmal letzte Frage zum Schulstart. Sind Tonyboxen eigentlich auch in Schulen im Einsatz? Sind das auch Kunden von euch, Partner, die im Unterricht Tonyboxen einsetzen?
Ja, durchaus. Wir haben in den USA eine relativ große Kampagne dazu, Tonys for Teachers. Da ist es ja noch ein bisschen anders mit Vorschulalter und Preschool, was hier bei uns dann eher quasi so das letzte Kindergartenjahr wäre. Wir gucken jetzt, was wir davon auch für Deutschland und für Europa übernehmen können. In den USA funktioniert das super, Tonys for Teachers. Da gibt es quasi dann rabattiert, wenn man sich als Lehrer quasi akkreditiert, gibt es eine eigene Seite, einen eigenen Shop, wo man dann eben rabattiert eben auch die Box kriegt, rabattiert dann eben auch Figuren kriegt und von uns aber halt auch schon ein paar Hinweise, wie man das einbauen kann in den Unterricht. Da gibt es auch wirklich eine eigene Community unter den Lehrern, haben wir dann da gebaut, wo die sich gegenseitig quasi ihre Unterrichtsmaterialien rüberschicken. Also das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben jetzt auch gerade erst eine Studie in den USA und Großbritannien gemacht, wie denn Tonybox-Nutzung das Leseverständnis fördert, den Wortschatz fördert, das Aufmerksamkeit. Also gute Ergebnisse überall, so um die 50-60%, die dann ansteigen. Also das funktioniert sehr gut und deswegen versuchen wir das auch zu fördern. Wir haben in Deutschland auch erste Pilotprojekte mit Kindergarten, die wir starten. Wir haben tatsächlich auch einen speziellen Düsseldorfer Kindergarten oder ein oder zwei in Düsseldorf, wo ja der
kommt aus Düsseldorf.
Genau, wo die Tonys quasi Unternehmenszentrale ist, mit denen wir auch neue Produkte testen. Also ich sage mal aus Scherz, da haben die Kinder dann ein NDA unterschrieben, dass sie vorher nichts verraten, was vielleicht nur bedingt funktioniert. Aber dass wir da mit neuen Produkten hingehen und sagen, so testet das mal, gebt uns nachher Feedback, wie funktioniert das? Also ist für uns natürlich das Zielgruppenalter und sehr spannend.
Daran anknüpfen zwei Fragen. Zum einen, du hast erwähnt Kindergarten, Zielgruppe, Käufer natürlich die Eltern, aber welche Kinder nehmt ihr ins Visier, um es mal so auszudrücken? Dann eher Kindergarten als Schulkinder. Bis wann geht eure Hörer? Community,
sagen. Genau, also offiziell ist es ab 3 Jahren lizenziert, das Produkt, also die Tonybox. In manchen Haushalten gibt es das auch schon früher, dann sollten die Eltern immer einen Blick drauf haben. Ja. Aber offiziell ist es ab 3 Jahren bis 10, wobei ich jetzt merke, mein Sohn ist jetzt auch 8, dann nimmt es schon ein bisschen ab. Da sind wir aber dran, dass wir auch gucken, das ist natürlich eine Content-Sache. Ne? Also was sind die Angebote, Leo Lausemaus, Paw Patrol, ne? Das sind so die Schritte, die es dann gibt. Was ist zum Beispiel was wir jetzt stärker pushen wollen. Wir werden jetzt bald auch mit sogenannten Clever Tonys rauskommen. Das sind quasi nochmal wirklich Lerninhalte, Wissensinhalte, wo wir eben dieses Schulalter auch nochmal ein bisschen stärker Marke ansprechen wollen, damit wir die quasi an der Stange halten und an der Tonybox halten, weil irgendwie wandern sie dann natürlich zum Tablet irgendwann ab, je älter die Kinder werden. Wir wollen aus dieser Tablet- und TV-Zeit dann auch wieder Tonybox-Zeit machen auf die Schulkinder.
Seid ihr beim Content, bei den Figuren in den vergangenen Jahren zunehmend älter geworden, dass ihr gesehen habt, wir müssen da oben mehr machen als unten?
Ja.
Also nicht mehr Leo Lausemaus, eher Figuren für um die 10-Jährige?
Nee, das würde ich nicht. Also schon gut ausgeglichen. Also wir haben auch, gucken uns auch mal das Portfolio an von den Altersklassen. Wir haben gesehen, dass wir Potenzial noch bei den ein bisschen Älteren haben, an den Schulkindern. Oder was sind Inhalte, die haben möchten, um die zu halten. Eigentlich Batman ist jetzt zum Beispiel kürzlich herausgekommen. Ja. Ne? Ist ja auch eher ein bisschen ältere Zielgruppe. Ich glaube, ab 5 oder sowas ist das. Aber jetzt für die 7-8-Jährigen, sage ich mal, gucken wir, was wir mit diesen Clever-Tonys haben. Was ist was beispielsweise? Eher so das Inhalte. Aber wir produzieren nach wie vor auch sehr viel, auch Eigenproduktionen, die wir für den, meine ich, 3 bis 6 Jahre Bereich machen.
Wir haben viel schon über Figuren gesprochen. In der Tat, jüngste Kooperation mit Warner in Sachen Batman vom Mai. Im Mai habt ihr das, glaube ich, announced. Ja. Da stand in der Kommunikation die Figuren, nicht die Geschichten im Vordergrund, fand ich. Inwieweit definiert sich Tony mittlerweile schon auch über das Anfassbare, nicht mehr über das Hörbare? Oder anders gefragt, seht ihr euch mittlerweile schon teilweise eher als Spielzeug, denn als Audiothek? Ja. Wie ist das? Der Trend geht in der Wahrnehmung stark in diese Richtung, oder?
Ja, absolut. Aber das war ja von Anfang an ein wichtiges Kriterium. Ich glaube auch einen großen Teil, der das Phänomen jetzt ausmacht, warum es so beliebt geworden ist, dass es eben Hörspielen ist, ne? Dass man hören kann, dass man gleichzeitig damit spielen kann. Also Batman ist ein Beispiel. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe früher selbst in Batman-Bettwäsche geschlafen. Also den habe ich mir auch geholt dann für mich. Aber mit dem kann man natürlich auch spielen. Den stellt man auf die Box und hört und danach fliegt er halt durchs Kinderzimmer. Das ist ein Riesenkriterium auch für die Kinder. Ne? Deswegen legen wir so einen großen Wert drauf, dass die eine gewisse Qualität haben, dass die irgendwie schön anfassbar sind, sind alle handbemalt, auch die Figuren.
Kann man sich auch mal bewegliche Tonys vorstellen? Weil die lassen sich ja doch nicht bewegen, die Figuren.
Ja, das ist teils. Also es ist insofern schwierig, müssen halt immer gucken. Also es muss ja immer Platz drin sein für den NFC-Chip, wo dann der Inhalt drauf ist. Es muss immer ein Magnet drin sein, dass die, wenn die Kinder damit durch die Gegend laufen, die Figur trotzdem auf der Box bleibt. Das muss man immer wirklich austarieren, wie das 3D-Modell gestaltet werden soll. Es gibt tatsächlich, auch wenn wir zum Thema Spielen kommen, bewegliche. Wir haben mit Playmobil zum Beispiel eine Kooperation. Ja. Das ist dann quasi so ein Podest, wo dann der NFC-Chip und der Magnet drauf ist. Und auf dieses Podest kannst du die Playmobil-Figur, die haben ja immer alle gleiche Beinstellung, kannst du die draufschieben und kannst du dann quasi auch Playmobil-Inhalte anhören. Ne? Aber das ist natürlich sowas, wo man dieses Spielen mit der Figur und dann stellt man sie drauf, wo man das natürlich bewusst nochmal gespielt hat oder genutzt hat. Und was natürlich auch spannend ist, gerade für die Kleineren, ich sage jetzt mal, wenn so ein Dreijähriger oder vielleicht ein paar Jüngere, die das noch auch nutzen, das ganz spannend ist, die glauben ja wirklich dann, die Figur spricht zu ihnen. Also dieses Erlebnis, was wir von Eltern noch immer hören, wenn dann zum ersten Mal eine Figur draufsteht und dann kennt er den schon, weil er irgendwie mit dem gespielt hat oder aus irgendwelchen Serien oder Büchern, das ist für die, kriegen die große Augen, ist eine gewisse Magie und das ist natürlich schon faszinierend und schön, an sowas zu arbeiten.
Ist das die einzige Chance, um langfristig sich gegen Spotify und Co. zu behaupten? Du hast eben gesagt, Kinder wechseln zu Tablets, aber ich sehe es zum Beispiel bei meinen Kindern, sind 6 Jungs, die hören halt auch wahnsinnig viel, hören wir Spotify über Lautsprecher, über Sonos Box oder auch über das Handy, wo ich ja viele Angebote ja einfach auch habe oder eine unfassbar große Audiowelt ja habe. Ist das was, dieses Haptische, dieses der letzte Tonträger zu sein, was ihr ja vielleicht eines Tages sein werdet, ist das die Chance dagegen?
Ich denke schon. Ich glaube auch, gibt ja 2, 3 Aspekte. Das eine ist natürlich rein, wir sind halt eine geschlossene Plattform. Ne? Also wir sind Tonys weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder und es ist eine geschlossene Plattform. Das heißt, nur wir kuratieren, welchen Inhalt draufkommt. Natürlich hast du Kreativ-Tonys, da kannst du auch verschiedene Sachen draufspielen, aber ansonsten ist das ein in sich geschlossenes System sozusagen. Also insofern, das ist für die Eltern einmal eine schöne Sache, dass sie wissen, da kommt eine gewisse Qualität drauf, da kommen nur kindgerechte Inhalte drauf, wir produzieren selber, wir testen das selber. Also das ist das eine, was natürlich Abgrenzung ist zu, ich drücke meinem Kind das Smartphone in die Hand, was dann natürlich auch die Unabhängigkeit der Kinder irgendwie dann beeinflusst. Also dann kann ich jetzt das Smartphone haben oder nicht. Also Tonybox-Zeit wissen wir bei vielen Familien, die ist eigentlich unbegrenzt. Ne? Während du sagst hier, das Tablet darfst du nur x Minuten pro Tag haben, gab es jetzt gerade auch wieder die Leitlinie für bildschirmfreie Zeit bei Kindern, ist es so, Tonybox-Zeit ist halt ohne Bildschirm. Das heißt, die Kinder können es halt nutzen, wann und wie sie oft sie wollen. und müssen nicht fragen, haben auch eine Unabhängigkeit. Das ist ja gerade auch bei Dreijährigen, die entscheiden dann selber, welche Figur sie draufstellen, was sie jetzt hören wollen. Möchten sie hören, möchten sie damit durch die Gegend laufen? Mhm. Und das hast du natürlich, wenn du dann das Smartphone mit verschiedenen Streaming-Anbietern der Eltern in die Hand drückst, ist es begrenzter.
Man muss schauen, dass es auf Spotify und dem Hören bleibt, oder?
Ja, exakt.
Die Jungs finden sich ja schnell zurück auf dem Apparat, auf dem Apparat, absolut. Auf einmal läuft da Netflix. Das ist natürlich dann immer nicht
genau.
So.
Genau. Das ist halt, also das ist auch wert. Das ist Sicherheitsthema auch von welchen Inhalten die Kinder konsumieren, ist natürlich über die Tonybox dann auch gegeben.
Wie viele Figuren gibt es insgesamt mittlerweile?
700 weltweit.
Das ist ja wahnsinnig viel. Was war die letzte, weißt du?
Nee, die haben ja ständig neue. Jetzt haben wir gerade, nachdem wir Warner mit Batman haben, haben wir jetzt Marvel mit Spidey and His Amazing Friends, kommt jetzt raus. Da sind wir auch dran.
Paw Patrol habt ihr auch gerade nachgelegt, ne?
Paw Patrol haben wir sehr viele verschiedene.
Da fehlen auch noch ein paar, wurde moniert.
Ja,
aber Super und Tracker zum Beispiel gibt's noch nicht.
Ja.
Müsst ihr was machen, ne?
Welche sind denn jetzt nachgekommen? Sky ist, glaube ich, jetzt nachgekommen. Jetzt, ne? Der neue Flughund. Aber da haben wir sehr viele. Ne? Genau. Ich glaube, es ist nur eine Frage
dazu. Was sind die meistverkauften Figuren?
Paw Patrol hast du schon angesprochen. Also das, global geht das halt immer. Paw Patrol, sehr viel Disney. Wir hatten jetzt zum Beispiel Encanto, der neue Disney. Als das in den USA als Figur rausgekommen ist, war der erfolgreichste Start einer Figur in den USA. Das sind wir jetzt seit 2,5 Jahren. Also Disney, Paw Patrol, die großen Marken, Peppa Pig auch ein Thema. Das geht natürlich immer. Und da muss man natürlich gucken in den einzelnen Ländern. Also das sind eher so globale Marken.
Ja.
Benjamin Blümchen zum Beispiel interessiert in den USA jetzt nicht so viel. In Deutschland haben wir verschiedene Figuren.
Was ist denn so eine, in Deutschland jetzt mal, was ist da so ein deutscher Renner bei euch?
Ja, Benjamin Blümchen, Leo Lausemaus, Bibi, das sind natürlich die Themen, die hier gut funktionieren.
Robert Hotzenplotz habe ich zitiert, aber der sagt den Kleinen nicht mehr so viel wie früher, oder?
Ja, Robert Hotzenplotz ist insofern interessant, das war eine der ersten Lizenzen, die Tonys geholt hat, weil natürlich die beiden Gründer, Markus und Patrick, am Anfang auch gesagt haben, so was kennen sie von zu Hause, was kennen sie aus dem Kinderzimmer ihrer Eltern und sind dann dahin gegangen, um die Lizenzen einzusammeln. Vielleicht ganz interessant, man braucht immer zwei Lizenzen, man braucht immer die Audio-Lizenz für die Figur und dann braucht man die Figuren-Lizenz, damit man die Figur erstellen kann. Also insofern ist das schon ein bisschen komplizierter, als es danach auf der Figur, wenn man es draufstellt, aussieht. Ist auch teilweise, ist mal ein Beispiel, Patrick Fassbinder, der eine Gründer, der ist auf die Idee auch gekommen mit der Figur. Der hat eine riesen Tim und Struppi-Sammlung und hat sich dann überlegt, als er den Struppi in der Hand hatte, das einfach auf die Box draufstellen und dann, also das war quasi Mitinitiator für die Idee. Und trotzdem haben wir Tim und Struppi noch nicht im Portfolio, weil die einen Rechte haben wir schon länger, aber die anderen nicht, weil man immer zwei Rechte braucht.
Kompliziert.
Ist es.
Sind die Figuren ja ein klassischer Stoff für Sammler, womit ihr ja auch, da wächst dann ja auch eine ältere Community ran, kann ich mir vorstellen, oder? So Freaks, die auf 700 Figuren kommen wollen.
Ich weiß nicht, ob es schon Haushalte mit 700 Figuren gibt. Wie gesagt, im Schnitt sind es 20 in den ersten 4,5 Jahren. Also da haben wir noch Puffer oder Potenzial. Aber tatsächlich ist es, was die Sammelleidenschaft angeht. Also du hast Paw Patrol angesprochen und irgendwer, der dir gesagt hat, da fehlen noch Figuren. Also insofern das irgendwie vollzukriegen, diese Paw Patrol-Sammlung beispielsweise. Benjamin Blümchen haben wir verschiedene Figuren auch. Ist auch ein Beispiel im Bereich Accessories, was wir haben. Haben wir auch Regale, die dann eben magnetisch sind, wo man das dann ein bisschen schöner sortieren kann. Also das ist natürlich
schon. Das ist eher eine so Entwicklung der jüngeren Vergangenheit, oder? Ja. Dass ihr seht, je mehr Figuren es gab, desto mehr wird das zum Kult, die Figuren zu haben, zu sammeln und dann auch Sammler damit entgegenzukommen mit solchen Produkten, oder?
Ja, wir haben auch letztens eine limitierte Sonderedition Disney gemacht mit einer Mickey Mouse Figur. Und da ist tatsächlich so, da haben wir von Anfang an gesagt, ich glaube 30.000 gab es davon. Das ist dann schon so, war auch in der Pressemitteilung drin, dass das dann vielleicht auch irgendwann Sammlerwert hat, wenn es nur 30.000
gibt. Ist das schon so weit oder wird das noch ein bisschen dauern? Ich kenne es zum Beispiel bei, ein Freund von mir sammelt Lego original verpackt. Hat er seit Jahren rumliegen.
Ja.
Und guckt dann
nochmal auf die Plattform. Star Wars teilweise dann sehr viel wert irgendwann.
Ja, und bei euch aber noch nicht. Dazu ist noch zu frisch. Oder gibt es ja auch schon Beispiele für absolut teure Figuren mittlerweile?
Ja, es gibt natürlich schon, insofern, wenn man sagt Zweitmarkt auf eBay Kleinanzeigen oder wie auch immer.
Es gibt gerne nennen, das Kunde von uns. Aber jetzt ohne eBay mittlerweile. Nur noch Kleinanzeigen. Aber das nur am Rande.
Genau, aber es gibt tatsächlich, manche Figuren werden ja nicht mal nachproduziert. Ne? Ja. Also manche sind, wo wir gemerkt haben, okay, da ist die Nachfrage, das lohnt sich nicht, weil wir brauchen immer eine gewisse Mindeststückzahl, dass es lohnt, nochmal zu produzieren, eine Figur. Und da gibt es schon welche, die sagen, sie möchten diese Figur gerne haben, die gibt es aber nicht mehr im Handel offiziell. Dass dann vielleicht so ein Sammel oder irgendwie, das fehlt mir, das möchte ich unbedingt haben, es gibt es aber nicht mehr. Da hat man sowas schon, aber ansonsten ist mir das jetzt noch nicht so bekannt. Was natürlich interessant ist von dem, wenn man sagt, irgendwie so eine Sammelleidenschaft, dass man, wie gesagt, verschiedene Kollektionen dann irgendwie ergänzen möchte. Und es ist natürlich auch eine sagt Markus, der andere Gründer, immer ganz gerne, seine Vision ist halt schon, er selber hat halt auch, wenn er bei seinen Eltern auf den Dachboden geht, so ungefähr, diese Kindheitserinnerung. Und das ist irgendwie was, also mir ist jetzt nicht bekannt, dass jemand seine Toni-Figur oder Toni-Box wegschmeißt. Also vielleicht gibt man die weiter an Familie, an zweite Geschwisterkind und so weiter. Aber diese Vorstellung, sagt er, die schon motiviert, dass in, weiß ich nicht wie viele Jahren, die Kinder von heute dann in ihren auf den Dachboden gehen und dann sehen sie die Box und die Figuren wieder. Also die haben ja auch eine Wertigkeit und Qualität, dass man sie dann auch gerne behalten oder sammeln möchte.
Vielleicht aus eigener Erfahrung, dass die Boxen auch weitergereicht werden.
Ja.
Entsprechend. Ich habe die Regale erwähnt für die Sammler, aber euer Merchandising geht dann auch noch weiter. Ihr habt ja schon einige Sachen mittlerweile im Angebot auf eurer Website, die über die Figuren hinausgeht. Was gibt's denn da alles
bei euch mittlerweile? Genau, also Regale, Taschen, wir sind Kopfhörer, wir haben halt zu jeder Toni-Box-Farbe, haben wir auch den entsprechenden Tonis Lauscher. Wir sind mittlerweile, wenn ich es richtig im Kopf habe, der drittgrößte Kopfhörerproduzent in Deutschland.
Wirklich?
Also das funktioniert sehr, sehr gut. Dann kommt es eben Regale, Taschen. Was ganz interessant ist, wir haben jetzt ein Nachtlicht, ist auch ein neues Produkt. Ne? Also es ist, ist auch ein Schaf, also Schlummerschaf. Wir haben eine Schlummerbande, das ist die erste eigene Lizenzmarke. Rund ums Thema Einschlafen, Schlummer Schaf, Schlummer Bär, Schlummer Hase. Und da haben wir quasi jetzt Nachtlicht gemacht. Das setzt du auf die Box, hat verschiedene Lichtdimmungen, Einstellungen, kommt Schlafmusik dann raus, Einschlafmelodien. Und rund um diese Schlummerbande haben wir dann auch Kooperationen mit Sterntaler. Da haben wir Schlafsäcke, wo eben diese Schlummerbande drauf ist. Wir haben
Sterntaler, die machen so Schlafsäcke oder Kinder?
Genau, so Kinder, also Schlafsäcke, Schnuffeltücher, Kuscheldecken. Und das haben wir quasi lizenziert. Das ist für uns natürlich rein aus finanzieller Sicht ganz interessant, dass wir erstmal selber auslizenzieren und sagen, das ist quasi unsere Lizenzmarke, die Schlummerbande.
Ja.
Und die produzieren dann quasi Schlafdecken und Schlafsäcke mit der Schlummerbande drauf.
Ihr seid ja für die Boxen sowas wie Tempo für die Nase. Oder Tesa oder so, kann man sagen. Also extrem starke Marke, die so als Segment besetzend gerade. Es gibt aber auch, wollen wir nicht verschweigen, Herausforderer wie Kickshörer oder Tiger oder Tiger Media. Nehmen die euch nennenswert Marktanteile ab oder ist es schwer an so einer Marke wie Toni in dem Kernsegment Audioboxen zu sägen, sozusagen? Oder kann ich da beim Preis was machen? Spürt er schon, dass er Konkurrenz hat?
Ja, es ist insofern schon, also Tonis ist ja schon Pionier quasi in dem Sinne. Also die sind quasi die Erfinder dieser Kategorie. Wenn man Markus und Patrick damals nimmt, die 2013 haben es gegründet, 2016 kam dann die erste Box auf den Markt, hat ein bisschen gedauert an ein paar Stellen von der Entwicklung. Und deswegen ist es schon die Kategorie für sich, ist halt schon, dass man sagen kann, man merkt es ja auch bei gewissen Wettbewerbern, die du auch genannt hast, die dann oft auch erklären, das ist, also die
das
kommen...
Das ist die Tonibox im Billig.
Wie Toni-Box hin oder die Toni-Box für, wenn sie es versuchen einzugrenzen.
Ja.
Und insofern kann man bei aller Bescheidenheit wahrscheinlich schon sagen, dass wenn Wettbewerber den eigenen Namen quasi als Erklärung benutzen, die Toni-Box für, dann ist das natürlich schon ein Signal. Ansonsten muss man natürlich schon gucken, das ist auch ein Grund, weswegen man dann international expandiert hat. Also in Deutschland war der Erfolg ja sehr, sehr groß. Viel Mund-zu-Mund-Propaganda, jetzt in jedem zweiten Kinderzimmer. Und dann hat man irgendwann gesagt, wenn jetzt einer einfach kopieren und nachmachen möchte, haben die beiden Gründer sich überlegt, wo würden sie es machen? Wie würden sie in den USA machen? Das ist ein Grund, weswegen wir dann auch in die USA gegangen sind. Weil wir gesagt haben, gehen wir lieber selber hin, um es dann die Marke da aufzubauen. Da muss man wieder bei Null anfangen, als wenn man das dann anders macht.
Du hattest es ja vorher schon erwähnt, bei der Kooperation mit Schulen oder Kindergärten, USA. Ist das ein nennenswertes Geschäft für euch da? Ist das, also, Toni verbindet man ja gemeinhin eher mit dem deutschen Markt, würde man sagen. Aber in den USA macht er auch schon richtig Umsätze.
Dieses Jahr ist es das dritte Jahr in den USA und wir peilen 3 Millionen Umsatz an. Also das ist schon ein wahnsinniges Wachstum, was wir da sehen. Hat sich im letzten Jahr, also 21 zu 22, der Umsatz verdreifacht. Es ist einfach Wahnsinn, wie das funktioniert da. Und es ist natürlich ein bisschen anderer Ansatz vom Marketing, wie man es erklärt. Also bei uns haben wir schon einen riesen Markenbekanntheit, da muss man nicht mehr das Produkt an sich erklären. Jedes zweite Kinderzimmer, es geht dann darum, die Kinder, die nachkommen, aber die hören das dann wahrscheinlich auch von anderen schon.
Ja.
In den USA mussten wir komplett neu reingehen. Das ist insofern interessant, da ist man ja im Edutainment-Bereich, also diesem pädagogischen Ansatz, den ich eben auch erklärt habe. Screen-free ist ein großes Thema, was in den USA viel, viel stärker noch funktioniert. Und das, also ist insofern jetzt schon ein riesenrelevanter Markt. Und wenn das von dem Wachstum da so weitergeht, dann ist auch ganz klar der Plan, dass in ein paar Jahren Dach überholt wird vom Umsatz her.
Saugt ihr da Trends auf, die ihr dann wieder in deutsche Kinderzimmer zurückspielen könnt? Oder ist das eigentlich eher doch recht separat zu sehen, die Hörgewohnheiten der Kinder und auch Erziehungsgewohnheiten?
Ja, Hörgewohnheiten ist natürlich, also das eine ist halt also ist halt nicht so eine Tradition wie in Deutschland, ne? Hörspiel, wie wir hier alle aufgewachsen sind, die Kassettenkinder von früher, die das jetzt quasi für ihre Kinder, das müssen wir quasi noch erklären, weil diese Tradition gibt's in den USA jetzt nicht so. Was die Inhalte, die Toni-Figuren angeht, habe ich ja auch gesagt, gibt es teilweise dann lokale Unterschiede. wir haben ja mal versucht, dann irgendwie, wenn ich 3 Fragezeichen in den USA funktioniert dann nicht so gut. Benjamin Blümchen USA machen wir auch nicht. Also insofern ist es schon ein bisschen schwieriger zu sehen, welche Trends holen wir dann von den einzelnen Märkten zu den anderen rüber. Das ist schon eine Herausforderung.
Während ihr da in den USA offensiv seid, seid ihr etwas zurückhaltend in Sachen Storytelling, habe ich den Eindruck. Euer Blog wird relativ selten bespielt und auf der Homepage eher so ein bisschen versteckt, habe ich den Eindruck. Auf Instagram sehe ich eigentlich nur Figuren. Auch sonst finde ich eher kein bis wenig Creative Content von euch. Ist es schwierig für euch, weil die Figuren ja noch nicht von euch stammen und ihr mit den Figuren ja zum Beispiel nicht einfach frei erzählen könnt, also keine Stories machen könnt? Oder was ist der Grund des Ganzen?
Ja, beim Blog ist tatsächlich, ich bin ja erst seit einem Jahr da. Früher wurde er viel aktiver genutzt. Wir sind natürlich jetzt in einer anderen Phase von Markenbekanntheit aufbauen zu Markenbekanntheit nutzen. Oder dann eben nur die Zielgruppe, die nachkommen quasi. Also insofern ist der für uns insofern gerade nicht so relevant von der Zielsetzung, die wir im Marketing haben. Bei anderen Themen ist es tatsächlich so, und ich hatte ja schon erwähnt, also Schummerbande ist ein Beispiel. Leos Tag haben wir jetzt gerade, wo so quasi Alltagssituationen von so einem Leoparden dann kindgerecht erzählt werden. Also wir machen ja sehr viel stärker Eigenproduktion und quasi Tonys Originals. Und mit denen haben wir natürlich dann nochmal andere Möglichkeiten, auch was Storytelling angeht, was Positionierung auf Social Media angeht. Also ist für uns aus 2 Gründen interessant. Einmal natürlich die Margen, die da höher sind, weil wir keine Lizenzkosten haben, als Eigenlizenzen sind. Und zum anderen, weil wir natürlich ein paar andere Möglichkeiten im Marketing damit.
Die eigenen Marken, also eigene Figuren, wie die Schlummerbande, wird das ausgebaut? Ist das so ein Wachstumsfeld der Zukunft für euch?
Absolut. Also natürlich ist...
Abgesehen von den Merchandising-Artikeln, sondern auch als Figuren.
Genau, also wir wollen deutlich stärker eigene Lizenzmarken und Tonys Originals ausbauen, haben sehr viele Produktionen, die wir jetzt schon starten, auch welche, die jetzt schon in der Pipeline sind, in der Produktion, für nächstes Jahr beispielsweise. Das ist für uns...
Kann man das schon sagen? Die entwickelt ihr auch selber. Ihr habt da richtig dann kreative Storyteller, die sich um diese Figuren kümmern. Die dann wiederum sicherlich, wenn es gut läuft, von der Tonybox auch in die Comicwelt, Bücherwelt etc. übertragen werden. Jetzt schon oder kommt das dann im nächsten Schritt?
Nee, das ist aber klar, ein Traum der Gründer ist natürlich schon, dass ein Tonys Original dann irgendwann als Kinofilm oder was mal rauskommt.
Ja, wäre die nächste Frage gewesen.
Ja, natürlich ist das eine Idee, gucken, wann wir da hinkommen und ob wir da hinkommen, aber das ist eine Zielsetzung, an der wir arbeiten. Wie gesagt, bei der Schlummerbande, und das ist ja Wahnsinn, wenn wir sehen, wie die sich jetzt entwickelt. Also die Verkaufszahlen sind enorm, das gibt es jetzt seit nicht mal einem Jahr, glaube ich, also wirklich von 0 auf 100, sind immer in den Top 5 der verkauften Tonys in Deutschland. Wir gucken, also das eine ist die finanzielle Perspektive, dass wir sagen, da haben wir keine Lizenzkosten, also es für den Margen ist für uns viel, viel attraktiver. Und wenn wir auch klare Zielsetzungen haben, dass wir jetzt profitabel wieder werden wollen, wir waren profitabel, dann viel investiert in die internationalen Expansion, jetzt wieder quasi profitabel werden, ist das natürlich ein wichtiger Hebel, den man drehen kann. Und zum anderen sehen wir natürlich auch, was wird nachgefragt an Inhalten, die möglicherweise fehlen, die von Lizenzpartnern nicht kommen, dass wir diese Lücken dann eben schließen können
mit allen. Was sind das für Lücken, wo ihr noch mit Produkten kommt? Was ist da geplant bei euch?
Ja, das eine Thema vielleicht nochmal mit dieser Schlummerbande, diese Einschlafroutine, ist irgendwie rein logisch im Kopf. Wir haben dann auch natürlich über Daten, sehen wir halt, was sind die Nutzungszeiten von Tonyboxen. Ja. Und die sind so um 19 Uhr sind die schon sehr, sehr hoch, ne? Also so Einschlafzeit. Deswegen haben wir geguckt, was sind Inhalte, die wir da spielen können, haben eben eigene Einschlafmelodien, Einschlafgeschichten entwickelt dafür, dass wir eben auch datengetrieben gucken, was sind die Nutzungssituationen, was können wir daraus aus Inhalten entwickeln. Leos Tag ist jetzt ein Beispiel. Da gibt es den ersten, den es jetzt gab, zum Thema Zähneputzen. Da gibt es einen zum Thema Aufräumen, einen zum Thema Baden. Das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr junge Zielgruppe, wo man halt über Routinen kommt. Das ist auch was wir von Eltern wissen, dass Tonybox hilft, Routinen irgendwie für die Kinder zu entwickeln. Und wenn ihr zum Zähneputzen oder zum Baden dann immer quasi die entsprechende Leos Tag-Folge dazu hört.
Das ist aber Leo Lausemaus jetzt.
Nee, das ist
ein eigener Leo. Verwechselt, weil Leo Lausemaus ist eine fremde Figur.
Genau, den haben wir natürlich
auch. Der heißt einfach nur Leo.
Der heißt nur Leo.
Das ist Löwe, oder?
Leopard, glaube ich.
Alles klar, genau. Gut. Weil ich das auch begriffen.
Genau, aber haben wir beide, ja. Aber genau, dieser Leos Tag ist quasi auch wieder ein Tonys Original, was wir selber entwickelt haben. Und wie gesagt, das ist einmal die finanzielle Margenperspektive und zum anderen die Perspektive, dass wir sagen, was sind Inhalte, die vielleicht noch im Portfolio fehlen. Und da kommen auf jeden Fall noch welche nach. Also das ist sehr, sehr spannendes Feld für uns.
Film hast du schon gesagt, ist eine Frage, die sich aufdrängt seit dem Erfolg von Barbie und vor allem dem Erfolg von Lego mit den Filmen.
Ja.
Lego ist ja quasi, hatte ich den Eindruck, jedenfalls durch die Filme auch ein Stück weit wiederbelebt worden und jetzt natürlich groß wieder. Da habt ihr auch Vorstellungen, die soweit, wie in euren Vorstellungen, wie könnte das aussehen? Lego funktioniert ja mit den Männchen mit ihren komischen Armen. Das hat man sich auch nicht so vorstellen können, dass da so eigenartige Leute dann animiert werden. Wäre das bei euch dann auch so? Sind dann noch statischer, die Figuren?
Ja, nein, da kann man natürlich, da ist dann der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne? Also muss man gucken, mit welcher Figur wir es dann irgendwann schaffen. Das ist eine Vision, ist jetzt nichts, was wir konkret an dem Projekt anstreben. Was vielleicht eine interessante Anekdote ist, die mein Freund erzählt hat. Wir haben jetzt zum Beispiel Disney Pixar Cars, also den Film. Ja. Und da haben wir natürlich auch die Tonys Figur. Und das war ganz interessant, dass das Kind halt zuerst diese Tonys Figur kannte und dann immer Cars quasi gehört hat. Und irgendwann, als er älter wurde, hat er mitbekommen, da gibt's auch einen Film. Und hat er gesagt, ich will den Tonys Film sehen. Also da sind wir schon, für den waren wir schon soweit, für den Kleinen. Ja. Aber das ist natürlich auch ganz interessant, auch aus Perspektive der Lizenzpartner, dass wir für viele quasi der erste Eintrittspunkt, der erste Berührungspunkt mit so Lizenzen sind für die Kinder, weil halt vor dem Screen, vor dem Bildschirm kommt dann oft die Tony-Box.
Und der Erfolg von genannten Figuren zum Beispiel und Spielzeugen, da muss ich ja für jeden größeren Spielzeughersteller die Frage stellen, wie sieht's mit Filmen aus langfristig? KI ist schon konkreter bei euch, hatte ich den Eindruck, du hast es kurz erwähnt. Was läuft da?
Wir haben zwei Sachen. Einmal gucken wir haben jetzt auch noch nicht KI-Taskforce, wie auch immer man das nennt, dass wir abteilungsübergreifend geguckt haben, an welchen Stellen kann man KI nutzen, um Prozesse zu optimieren. Das ist das eine Thema, was wir jetzt sehr bewusst angehen. Wir haben auch von der Legal-Abteilung sehr klar Guidelines und Regeln, wann und wie wir welche KI, ob es jetzt ChatGPT, ob es DeepL ist, wie wir das nutzen dürfen. Das sind so die Sachen, die quasi organisatorisch funktionieren. Mhm. Und dann hatten wir tatsächlich im Sommer jetzt ein Projekt, der KI-Geschichtengenerator quasi bei Tonys, ist entstanden, weil einer unserer Entwickler aus dem Data-Team oder Digital-Team, der hat halt zu Hause, Papa, erzähl mir mal eine gute Nachtgeschichte. Und dann hat er sich gedacht, schon wieder eine ausdenken, ich frage mal ChatGPT und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Er hat gesagt, vielleicht können wir das auch nutzen. Und dann haben wir wirklich, also in Rekordzeit nehme ich mal an, 6 Wochen waren es von der Idee oder von dieser Situation, haben wir quasi eine eigene, also ChatGPT kann man ja verschieden konfigurieren, also haben quasi eine Tonys-Version von ChatGPT gebaut und haben einen Test mit 1000 Nutzern von unseren Kunden in Großbritannien gemacht, weil damals quasi auf Englisch am besten war. ChatGPT ist am Anfang. Wir haben quasi ein Dropdown-Menü gehabt, wo du sagst, wie ist der Name vom Kind, was sind die anderen Helden, wie alt ist das Kind, was soll grob passieren. Dass man so ein bisschen so ein Prompt über so ein Dropdown-Menü baut, damit die Leute nicht selber prompten müssen. Haben ChatGPT entsprechend konfiguriert als, ich sag mal, Tonys-Version, dass ChatGPT weiß, du erzählst eine Geschichte für Kinder, achte aufs Alter, achte auf die Begrifflichkeit, die Worte, die du verwendest, dann auch Lizenzrechte, dass du nicht sagen kannst, erzähl mir eine neue Folge Paw Patrol, das funktioniert natürlich nicht. Und dann konnte man sich selber, dann wurde quasi die Geschichte generiert, so 2-3 Minuten ungefähr, und dann konnte man entscheiden, will man die selber aufnehmen über die App, damit man die dann auf dem Kreativ-Tony spielt, oder dann haben wir dann eine Schnittstelle zu 11 Labs heißt das, also Text-to-Speech, und sagt, lass den Computer das einlesen. Und dann drückt man drauf, dann dauert es nochmal 30 Sekunden oder was, und dann hat man halt den kompletten Text oder die Audiodatei und kann die direkt auf den Kreativ-Tony spielen.
Mit USB dann wiederum auf den
Tony? Also geht ja auch direkt über die App.
Okay.
Also, dass du den quasi den Inhalt dem Kreativ-Tony zuweist, dann stellst du diesen Kreativ-Tony auf die Box, und wenn du im WLAN bist, dann lädt er sich das dann in 30 Sekunden runter. Das haben wir getestet, wie gesagt, erstmal in Englisch, weil das vor allem dieses Text-to-Speech im Englisch einfach besser war. Und jetzt sind wir so weit, dass es im Deutschen auch so gut ist und wollen jetzt in den nächsten Wochen auch einen Test erstmal in Deutschland starten.
Aber in UK ist es weiterhin nur im Teststadium, ist noch nicht marktzugänglich.
Nee, es war ein Test. Dann haben wir sehr viel verschiedene Auswendungen gemacht. Wie oft wird es genutzt? Fragebögen. Es hat für die Kinder schon faszinierend. Ich habe es mit meinem Sohn gemacht, ist auf Englisch schwierig gewesen. Ja. Jetzt erst in der 3. Klasse. Aber es ist schon faszinierend, wenn die quasi eigene Geschichten, wo dann irgendwie, dann kommen die Freundinnen vor. Und auch wie die entstehen dann neue Genres. Er guckt sich im Spielzimmer um, okay, hier liegt der Fußball, da ist eine Rakete. Was ist mit einem Fußballspiel im Weltall? So, dann kann man das quasi als Geschichte sich generieren lassen und er und seine Freunde spielen mit. Also es ist für Kinder wahnsinnig faszinierend, regt die Fantasie, die Kreativität an und kann es mit den Eltern zusammen machen. Also in Großbritannien, wo wir den Test hatten, sehr, sehr gutes Feedback. Das haben wir jetzt eingearbeitet. Zum Beispiel wollen die längere Geschichten, die wollen Geschichten fortsetzen können. Können wir vielleicht ein bisschen Soundeffekte einbauen. Und das ist das, was wir jetzt in der 2. Testphase in Großbritannien wieder und jetzt in Deutschland dann auch erstmals, startet jetzt in ein paar Wochen.
Wann wollt ihr das in Deutschland zur Marktreife bringen? Was meint ihr?
Es ist schwierig, es ist noch nicht entschieden, was und wie wir damit machen. Also wir wollen jetzt erstmal gucken, gibt es Unterschiede jetzt quasi in den Ergebnissen in Großbritannien und in Deutschland? Und dann ist natürlich auch eine Frage, ist das was man monetarisiert oder nicht? Ne? Zahlt man dafür extra oder ist es mit inklusive? Fragen wir jetzt auch ab in einem Test. Also es ist sehr, sehr schnell, wo wir von der Idee zum Test gekommen sind und jetzt quasi zur 2. Iteration vom Test und auch in Deutschland. Und dann guckt man, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das quasi dann komplett anbieten, marktreif haben. Dann ist immer noch die Frage, nutzen wir dann ChatGPT dafür oder programmieren wir dann doch nochmal was Eigenes? Ja. Das sind alles so Fragen, liegt nicht bei mir, liegt beim Digital Team. Aber
Spannende Nummer, auf jeden Fall.
Feedback von den war sehr, sehr gut. Und wenn wir über Pressearbeit sprechen, hat es auch schönes Hype-Thema, hat sehr, sehr gut funktioniert. Sind wir ins Fernsehen kommen, in verschiedene Medien.
Ja, KI war jüngst gar nicht mehr auf Google News zu sehen. Schon ein paar Wochen her, dass ihr damals
rossiert
habt.
War es vielleicht ein Mai, glaube ich, ja. Mai, Juni.
KI-medial überall natürlich.
Ja, das
weiter was gesehen.
Genau.
Den Ball natürlich auch aufgegriffen. Spannendes Projekt werden wir verfolgen.
Ja.
Zum Abschluss nochmal zwei Fragen zu dir.
Mhm.
A, du sitzt in, du wohnst in Berlin, Düsseldorf ist Office.
Ja.
Früher hätte man gesagt, so ein Corporate Communications Boss, der muss natürlich jeden Tag beim Vorstand um die Ecke auf den Fluren rumlungern, ja, um greifbar zu sein. Ist bei dir nicht so? Wie oft bist du in Düsseldorf? Überhaupt noch präsent irgendwie? Wie machst du das?
Doch. Also ich wahrscheinlich bin ich im Schnitt so alle 6 Wochen drüben. Ist ja auch Heimat NRW, also insofern auch nochmal ganz schön. Und wenn ich drüben bin, sitze ich tatsächlich beim Vorstand auf dem Flur. Also da sind gut, die Wege dann kurz. Und meistens so, dass ich gucke, was anders bezogen. Wir hatten jetzt letztens einen Dreh mit ProSieben zum Beispiel. Dann bin ich rübergefahren, um ihn zu begleiten. Wenn wir größere Interviews haben,
ja,
die wir dann vor Ort haben oder Aktionen, dann gucke ich, dass ich überfahre, aber ansonsten dann hatten wir natürlich
auch, gut,
lässt sich alles hervorragend. Ja, wir haben ja auch, also in den USA zum Beispiel, als wir in den USA geschaltet haben, wir ja mitten in der Corona-Phase, das ist halt alle remote eingestellt, also
ja,
mit virtuellen Interviews, sitzen sehr, sehr verteilt in den USA. Offiziell haben wir auch ein Büro, wo ein paar sind, in Kalifornien, aber eigentlich sitzen die alle sehr verteilt und auch in Deutschland funktioniert das sehr, sehr gut. Wir haben viele, die quasi wirklich einen Homeoffice-Vertrag haben und
ja,
dann verteilt sind in Deutschland.
Cool. Und du warst früher länger bei der Hörbuchplattform Audible, hast einen kleinen Ausflug in die Welt der Lieferservices gemacht. Jetzt bist du wieder bei Tonys. Das sieht ja nach einer Vorliebe aus. Was reizt dich so in der Audiowelt oder ist reiner Zufall?
Nee, ist tatsächlich, habe ich mir dann nach dem Ausflug in die Lieferbranche schon bewusst wieder ausgewählt, dass ich wieder in den Medien-Entertainment-Bereich möchte. Ich finde es insofern spannend. Also einmal ist ein wahnsinnig interessantes, wenn nicht Hype- oder Entwicklungsthema in den ganzen Audiobereich. Wenn man sich das anguckt, hatte ich war fast 6 Jahre bei Audible, da auch miterlebt, diesen Audioboom, den es da irgendwann gab. Und natürlich macht es für mich Sinn von, also ich weiß, wie man quasi eine Audio-Wachstumsgeschichte in PR-Communications übersetzt. Das macht für Tonys Sinn, macht für mich jetzt auch Sinn. Und ich finde es einfach, jetzt kommt noch diese Kinderkomponente hinzu, die halt irgendwie, wenn man über Sinnhaftigkeit von Arbeit nachdenkt und eben, ich hatte auch gesprochen, welchen Effekt das auf frühkindliche Entwicklung von Kindern hat, ist es einfach ganz andere Motivation, muss ich sagen, wo dann das Herz auch mehr mit drin ist und die Leidenschaft in der Kommunikation, das merkt man dann hoffentlich im Ergebnis.
Das merkt man auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Gespräch. Für mich war es mal die Chance, über Inhalte zu sprechen, die mich auch als Familienvater umtreiben.
Ja,
hat man auch selten.
Dann sage ich dir
ja
nachher offline noch ein paar von den Sachen, die bald kommen, die ich noch nicht erzählen darf.
Wunderbar, da bin ich dann gespannt, kann ich euch leider nicht verraten, auch in den Shownotes nicht. Liebe Monsterfreunde, schön, dass ihr dabei wart. Ich fand, das war ein tolles Gespräch. Ob ihr Eltern seid oder nicht, werft mal einen Blick auf die tollen Tony-Figuren und die Box. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Henrik.
Vielen Dank, tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerappelt.com.